wir ein freie Predigt haben, das ist jetzt in die Sommerzeit, dass wir nicht die Johannes weiter durchmachen bis nach der Ferienzeit. Es fehlt dann einige Leute. Wir wollen, dass es dann für die Mehrzahl das weiter gemacht wird. Und Johannes wird ungefähr bis, schätze ich so, bis November, Mitte November weitergehen. Und dann werden wir nachher ein anderes Buch ansprechen, und das ist das Buch von Jakobus. Aber das habe ich nicht gewusst vor ein paar Wochen. Wir haben das in der letzten Woche entschieden. Und ich hatte mich schon vor einigen Wochen einen Text ausgesucht. Und dann sitze ich hier im Gottesdienst und der Bruder Welsch hat diesen Text genommen. Und das war das aus Kapitel 4 von Jakobus Brief. Und der Jakobus ist so praktisch, weil er geht an die Grundlage von Problemen, die wir als Menschen, als Geschwister oft haben in Gemeinden. Und er hat dann aus Kapitel 4, Vers 1 bis 6, und das war genau den Text, den ich arbeiten wollte, er hat das gemacht, aber er hat es eigentlich was anderes gebracht, als ich vorhatte. Ich wollte die Text direkt angehen und das durcharbeiten. Und er hat daraus geholt, das Ergebnis, was passiert, wenn man hier diese Dinge so lässt in die Gemeinde, wo Streit und Uneinigkeiten dann aufkommen und so weiter. Und er sagte, das Ergebnis daraus, das Problem, was groß ist, ist Zorn. Wir werden zornig. Und das ist wahr. Wenn wir nicht klar diese Dinge angehen und wenn wir nicht klar über diese Dinge sprechen, sodass wir die hindern können, dann wird unser Herzen zornig. Und Zorn ist eine ganz schlimme Sache, die sich im Herzen aufbildet. So, was ich heute bringe, ist nicht das gegen, was er gesagt hat, das unterstützt das. Und wer diese Predigt von der Herr Welsch nicht gehört hat, ich werde sehr stark empfehlen, die CD davon zu holen und das nochmal dann anhören, wenn du das nicht gehört hast. Weil es ist wirklich eine sehr gute Auslegung über das Thema Zorn. Und wie gesagt, heute gehen wir wieder daran. Und wenn wir Jakobus ein bisschen verstehen werden, er spricht Dinge an, die uns sehr, sehr betreffen. Zum Beispiel in der dritte Kapitel, in Kapitel 3, 1 bis 12, Jakobus zeigt, was hinter Streit und Kämpfe steckt. Er ist sehr deutlich mit das. Und er sagte, das ist eine Zunge, die nicht beherrscht ist. Die Zunge ist wie ein kleiner Feuer, der anfängt, und wenn es loslässt, es brennt ein ganzer Wald ab. Und so, er spricht darüber. Und dann in Kapitel 3, Vers 13 bis 18, geht's dann weiter. Und hinter diese unbeherrschte Zunge, wenn eine Zunge unbeherrscht ist, dann sagte er, das ist die Weisheit dieser Welt. So spricht die Welt, so handelt die Welt. Und er spricht das sehr, sehr direkt an. Deshalb finde ich dieses Buch sehr praktisch für uns, weil es spricht uns selbst an mit unseren Problemen. Jeder hat Probleme mit der Zunge. Und dann auch heute in Kapitel 4, wo wir jetzt hineingehen, wir haben auch Probleme hier mit das hier, was hier angesprochen wird. Und das ist die Begehrlichkeit und Freundschaft mit der Welt. Wir sind alle davon betroffen, weil wir sind Menschen, die zum Glauben gekommen sind, aber das hindert nicht, dass die Welt uns noch anspricht, und das hindert nicht, dass unser Begehr weggetan sein wird. Das sind alle Sachen, woran wir arbeiten müssen als Gläubigen. Und so als sündige Menschen kommen diese Dinge immer wieder und wieder vor. Und so heute wollen wir uns hier aus Jakobus Buch hier, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, wir wollen das anschauen und sehen, was hinter die Weisheit der Welt steckt. Was steckt dahinter? Wir werden sehen, dass es die Begehrlichkeit und die Freundschaft mit der Welt ist. Das habe ich schon gesagt. Und das ist so wichtig zu verstehen. Viele Gläubige, leider muss ich so sagen, suchen nicht mehr das Geistliche, aber die lassen die Welt sich führen lassen. Wir sind so lasch geworden in unser Glauben. Und das kommt sehr, sehr vor, besonders wenn wir in ein Land leben, wie in Deutschland, wo wir keine großen Kämpfe haben, wo wir unser Glauben nicht verteidigen müssen und wo wir so frei leben können. Und das Ergebnis ist dann, dass das Leben von Gläubigen wird oft gefüllt mit viel Streit, die kommt vor. Und Jakobus sagte, nicht nur Streit, da kommt dann Unruhe. Und ihre Selbstbegehr ist nicht erfüllt. Das ist nicht erfüllt. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Und wie der Herr Wersch gesagt hat, als er hier war, es geht dann noch weiter und dann kommt in unser Herzen, es bildet sich eine Zorn auf. Und das ist das Schlimmste, wenn das da aufgebildet wird. Und so hier, das ist eine Ermahnung. Jakobus ermahnt dann die Gemeinde, dass die zurückkehren. Die sollen zurückkehren und sich unter Gott wieder zustellen, so dass ihre Leben wieder von Gott geführt sein können. Und das ist oft das Problem ist, dass wenn wir von den Herrn uns entfernen und mehr in die Welt leben, dann ist es so, dass wir gesagt, wir müssen zurückkommen, so dass Gott richtig uns führen und leiten können. Und so was Jakobus hier zeigen will, und das ist wichtig, er will zeigen, dass es ist Gottes Gnade, die wir wieder finden sollen. Wir sollen von der Gnade Gottes leben. Das soll groß sein in unser Leben. Und hier die Gemeinde von hier, von wem ihr spricht hier, die sind davon abgekommen. Die haben sich an sich mehr gedacht. Ihre Ich, ihre Person war im Vordergrund und die haben vergessen die Gnade Gottes. Und so ihr Leben ist dann in diesem Fall unter der Meister. Und der Meister ist wem? Nichts anderes als der Verführer, der Teufel, die Welt und dann ihre Fleisch mag dann danach. Das ist hier, was der Jakobus hier so zeigt. Gehen wir an den Text. Wir haben jetzt 6 Verse hier, die wir ansprechen wollen und durcharbeiten wollen. Das erste hat zu tun hier über die Situation. Es ist eine schreckliche Situation, wenn man das vorstellt. Von außen, die Leute schauen eine Gemeinde und die sagen, ach, ihr solltet alle miteinander so wunderbar zusammen klarkommen und so weiter. Aber was der Jakobus sagt, es gibt leider unter denen diese Streitigkeiten, diese Kämpfe und alle Sachen, was nach ihr Lustprinzip so geht. Das ist das, was in die Gemeinde hier aufgetaucht ist. Und er will das ansprechen. Das ist eine schreckliche Situation. Und er spricht hier die Leser, das sind die in die Gemeinden hier an. Und was ich sagen will, das ist nicht nur ein Problem, die wir haben können. Das passiert in jeder Gemeinde. Und ich muss sagen, ich bin Missionar viele, viele Jahre geworden. Und durch die ganzen Jahre, muss ich auch sagen, in die Mission und den Missionaren gibt's das auch. Na, das ist nicht was Neues. Weil das ist eine fleischliche Sache, die wir alle damit zu kämpfen haben. Ja, lass uns jetzt das erste Vers lesen. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch. Woher die Streitigkeiten, sagt Jakobus. Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Das ist ein richtiger Kampf. Wir kämpfen eigentlich mit der Wille Gottes, weil wir wollen das tun, was wir wollen. Wir wollen unsere Lüste, unsere fleischlichen Bedürfnisse erfüllen und denken gar nicht an Gott. Und so Jakobus erklärt hier, wo ihre Streitigkeiten herkommt. Und oft, wenn wir sowas sehen, wir denken, Mensch, wie kann das so sein? Aber es ist Tatsache. Die haben versucht, ihre eigenen süchtigen Wünschen zu erfüllen, statt Gott zu verherrlichen. In alles, was wir tun, in alle Bereiche unseres Lebens, was ist das Ziel? Das Ziel ist, Gott zu verherrlichen. Nicht mich in Vordergrund zu stehen, nicht mich hoch zu machen, nicht mich gepriesen zu werden von allen. Nee, es ist, dass wir Gott verherrlichen. Ein Beispiel, alles muss ablaufen, wie ich das vorstelle. Wie habe ich das so oft gehört? Ich bin in vieles in die Welt umgereist und in viele Gemeinden komme ich so rum und ich höre das immer wieder und wieder. Alles muss ablaufen, wie ich das so vorstelle. Das habe ich in meiner Jugendzeit erlebt. Wir hatten einen Pastor in unserer Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Zu der Zeit war ich kirchlich, aber nicht wiedergeboren. Und wir waren in einer Gemeinde, eine deutsche Gemeinde, wo vor 40 Jahren derselbe Pastor da war. Und natürlich bildeten sich dann Traditionen. Und jeden Sonntag, und auf der Seite war der Orgel hier vorne, das weiß ich noch, Chor saß hier und auf dieser Seite und die Tür von seinem Büro war dort. Er kam da raus und geht zu der vorderen Pult, hat die Schrift gelesen und später dann auf der höheren Pult und hat dann gepredigt und so weiter. Aber für 40 Jahre hat er das gleich gemacht. Und dann haben die einen neuen Pastor bekommen. Und was macht der neue Pastor? Er kommt nicht aus der Seitentür. Hinten, da in Foyers, steht der Chor. Und wenn der Gottesdienst anfängt, dann die marschieren vorne. Die Frauen auf einer Seite, die Männer auf der anderen Seite der Gemeinde, haben sich getrennt. Und da haben die gestanden. Und der Pastor, er läuft hinter denen, kommt dann vorne. Und in der nächsten Gemeindestunde, was ist passiert? Ein Bruder stand auf. Er sagt, das ist nicht richtig, dass dieses Mann jetzt von hinten hier reinmarschiert. Was soll das sein? Das ist nicht die Regel unserer Gemeinde. Und er war ganz zornig über so eine Sache. Ist das wichtig? Ist das überhaupt wichtig? Für meine Augen nicht. Aber so ist es. Oder wir dürfen nur Orgelmusik spielen. Als ich erst nach Deutschland kam, in die Gemeinden war Gitarre verboten. Orgel war es nur. Und als die erste Gitarren aufkam, da war ein Gegenspruch. Na, aber heute ist das normal. Na? Aber es gibt so viele Dinge, worüber wir uns streiten. Und ich weiß, als wir zu Gottesdienst in Mainz gingen, in 71 sind wir in eine Freigemeinde da gegangen. Und in dieser Gemeinde habe ich gesehen, da sind keine Kinder. Kein einziges Kind. Und wir hatten ein einjähriges alter Tochter, wir haben sie mitgenommen. Der Pastor, seine Frau sitzt zu Hause mit 7 Kindern und alle machen so. Weil Kinder dürfen nicht in den Gottesdienst, die können stören, die können ein Problem sein. Und dann haben die gesehen, wir haben da gesessen mit unserer Tochter und sie hat sich benommen. Und auf einmal, langsam, anderen haben ihre Kinder mitgebracht. Und am Ende war es, nach ein paar Jahren, dass wir da waren, die hatten eine große Sonntagsschule gehabt. Haben wir mitgeholfen, das zu beginnen. Aber die hatten dieses Gedanken im Kopf, Kinder stören und die dürfen nicht im Gottesdienst sein. Na? Das sind so Sachen, die wir oft haben und es bringt Streit auf, wenn was verändert sein soll. Und hier in dieser Gemeinde, ihr Lebensstil war auf sich selbst konzentriert. Es geht nur an mich, was ich will und was ich durchsetzen will, das ist richtig. Und so ihr Ziel für das Leben war die Erfüllung ihrer Lüste und was die gern haben wollen. Wenn wir weiter jetzt diese Bibelvers 1 anschauen, wir haben das Ergebnis der schrecklichen Situation hier von den Leser in diesem Vers. In ihren Gemeinden waren viele Auseinandersetzungen, hier schreibt Jakobus, viele Auseinandersetzungen und Konflikten. Und ich muss sagen, ich kann nur den Kopf schütteln manchmal, über was es für Streitigkeiten gibt in Gemeinden. Und die kleinen Sachen werden ganz groß gemacht. Das ist schrecklich. Meistens kam es durch Lehre, Leute, die lehren wollen, die ihre eigene Lehre durchsetzen, ohne die anderen Geschwister an den zu denken, ohne an die Gemeinde zu denken, nur ihre Lehre durchsetzen mit Kampf und Streit und so weiter und gehen dann die Gemeinden auseinander. Ich bringe ein Beispiel, gesetzliche Lehre, die nicht beweglich sind. Ich erinnere mich an eine Gottesdienst in Mainz. Ich habe bevor der Gottesdienst die Leute an Tür begrüßt, kam mein Bruder aus einer anderen Gemeinde, die ich gut kenne. Und er wollte diese andere Gemeinde verlassen, weil die ihm nicht gehört hat, kam zu uns und sagte, ich würde gerne in dieser Gemeinde hier Mitglied sein und ich möchte bei euch sein, aber er sagte, es muss so sein, dass an Sonntags keine einzige Frau ohne Kopfbedeckung in die Gemeinde kommt. Und ich sagte, liebe Brüder, dann muss ich eine Kiste da vor die Tür stellen und ein Bruder muss da jeden Sonntag die Kopfbedeckung austeilen. Und ich habe gesagt, sowas führen wir nicht hier rein, weil wir sagen, das ist eine Entscheidung für den Mann und die Frau, für die Familie. Wenn eine Frau ihr Mann unterstellen will, dann soll sie einen Kopftuch tragen. Aber leider habe ich ihm auch gesagt, und das war der Fall von seiner Frau, ich habe gesagt, es gibt, oft ist das, dass wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, sie ist die Person in der Familie, die die Führerin ist und die Hosen trägt. Und das war bei seiner Frau genau das Problem. Sie hat das Wort und hat ihn immer geführt. Ne? Und er war natürlich nicht mit einverstanden. Und er sagte, nee, dann kann ich hier nicht bleiben. Eine andere Sache. Hat ein Mann, der kam einmal in die Gemeinde und sagte, oh, ihr habt Traubensaft an Sonntags, ihr müsst Wein haben. Ohne Wein ist das nicht biblisch. Er sagte, wo steht das? Und er kann mir keine Begründung geben, weil es redet von der Frucht da und nicht, dass es Wein ist oder Traubensaft, es kann entweder oder sein. Oder ein anderer kam und sagt, weil wir Gläser haben und nicht den Kelch, er kommt nicht, bis wir das umstellen auf Kelch. Ich sage, dann bleibe weg, weil wir werden uns nicht über solche Sachen streiten. Verstehst du? Das ist in Sachen, was oft so kommt. Und dann kam ein anderer Bruder zu uns mal und er hat gesagt, ich bin überzeugt, dass es ein Brotstück sein muss. Wir müssen das jeden Sonntag, wenn wir feiern, brechen. So war es im Neuen Testament. Sagt die liebe Bruder, das ist richtig, aber dieses Brot, was du redest davon, hat Sauerteig. Und Jesus hat am Passafest dieses andere Brot genommen, eigentlich das, was wir benutzen, dieses Masterbrot. Und interessant, Jesus, wenn er damit feiert, sollen wir auch nicht damit feiern. Er war nicht einverstanden, weil seine Tradition hat dann seine Lehre dann bestimmt. Und so, wenn einer sich so erheben will, und das gibt es leider oft, wenn einer sich so erheben will, dann gibt es, es kann nicht anders sein, es gibt Streitigkeiten und natürlich Uneinheit. Und Konflikte in die Gemeinde sind nichts, was Gott will. Gott will das nicht. Und so, es gibt Gemeinden, wo die Konflikte hatten über die Farbe einer Teppich oder die Vorhänge, welche wir kaufen, so alles möglich. Und deswegen ist es so wichtig, und wenn wir diesen Texte hier studieren, da sehen wir, warum wir als Ältesten zu einem Punkt gekommen sind. Wir als Ältesten haben gemerkt, wir haben eine große Verantwortung für die Gemeinde. Es ist eine große Verantwortung, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Und ich muss sagen, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und deswegen haben wir den Auftrag von den Herrn ernst genommen. Wir überlegen vieles, wir arbeiten vieles durch, wir denken dadurch, wir beten darüber und so weiter. Wir sprechen über vieles, bevor wir das die Gemeinde geben, weil wie kann die Gemeinde dahinter stehen, wenn wir nicht Klarheit haben? Und das ist der Grund dafür. Und so, wir versuchen als Leitung, gut Dingen vorzubereiten, so dass es gebetet ist darüber und so weiter, und dann, dass Gott so segnen kann und uns auch zur Einheit bringen können. Und so, wenn voraus eine Sache durchgedacht ist, können wir es dann die Geschwister bringen und der Herr kann auch uns zusammen weiter leiten. Es ist leider so, und hier ist es wahrscheinlich auch vorgefallen, Dinge, die in die Luft zugeschossen werden, für große Diskussionen oft, was bringen die? Die bringen dann Unruhe, bringen oft Streit. Deswegen, so wichtige Sachen erstmal durchgesprochen werden, überlegt werden, und dann der Herr kann uns zusammenbringen. Deswegen ist es wichtig. Und dann können wir als Gemeinde gebraucht werden, der Herr und seine Wege zu gehen, und wir erleben sein Segen. Was sagte Paulus darüber? Paulus sagte in die Bibel, er mahnt die Gemeinde, dass die einig sein soll. Das haben wir öfter gehört. Geschwister, sagt er, im Namen von Jesus Christus, unser Herrn, fordert ich euch alle auf, sagte Paulus, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltung unter euch kommen, seid vielmehr ganz auf derselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung, Einstimmungen zusammen. So sagte Paulus. Und so, was heißt das für uns? Das heißt, wir können uns einigen, aber nicht durch was? Nicht durch Streit und nicht durch Sturheit. Ich erinnere mich, als ich vor einigen Jahren BCM-Direktor für Europa geworden bin. Ich musste dann rumreisen, wie ich schon gesagt habe, bete für mich, für die 17 Länder, die ich betreue. Und ich musste nach einem besonderen Land gehen und ich wusste, es gibt unter den Missionaren nicht so eine Einheit, wie es sein soll. Aber ich war begeistert von einer Sitzung, die wir hatten, wo wir alle zusammenkommen. Wunderbar abgelaufen. Habt ihr schon Sitzungen erlebt? Und wir waren fast zu Ende und ein Bruder sagt was, der gegeneinander Bruder, was aufgeregt hat. Und dann ging es los. Ich habe gemerkt, wie ein Dampf über alle kam und eine Unruhe ist darauf gekommen. Wir saßen in die Sitzung und plötzlich war Unruhe und eigentlich, die war fast am Spalten. Was machen wir? Und ich sitze da als ein Neuling in diesem Treff. Was soll ich dann tun? Eine Schwester schaut mich an, eine Missionarin, und sie sagt, Dale, was wirst du tun jetzt in so einer Situation? Ja, und da saß ich da, oh, was mache ich jetzt? Was mache ich? Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe nur gesagt, Geschwister, Ich denke, wir nehmen jetzt eine halbe Stunde Zeit und wir gehen in Gebet. Wir gehen auf die Knien und wir flehen uns vor Gott, dass Gott uns hilft, hier über diese Punkte klar zu sein, dass wir einig werden sein können. Ihr werdet nicht glauben, aber nach über einer halben Stunde haben wir gebetet. Nachher, die Tatsache ist, wo der Streit ging, redet keiner mehr davon. Das war weg. Wir sind auseinandergegangen in einer großen Friede und Freude. Das ist die Wirkung, die Gott bringt. Weil was ist wichtig ist, Streit und diese Sachen, diese Uneinigkeiten zu vermeiden. Und das war mein Ziel mit diesem Gebet. Und der Herr hat Gnade geschenkt und es ist passiert. Gehen wir jetzt zu Vers 2. Ihr tut alles, um eure Gier zu stellen oder stillen. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Schlimm ist das. Die sind bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid, Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Das ist schlimm. Wenn wir das so sehen, die haben sich nicht an Gott gewendet, die haben nur an sich gedacht. Und so haben wir hier eine schreckliche Situation, die leider in vielen Gemeinden so vorkommt und heute eine große Rolle spielt. Und ich kann Listen, lange Listen von Gemeinden nennen, die solche Sachen erlebt haben. Die hatten hier eine große Lust, die Dinge von der Welt zu haben. Die wollen ihre Wege gehen. Und leider auf die Kosten ihrer geistlichen Gesundheit haben die versucht, solches zu bekommen. Ist es falsch, Dinge zu haben? Nein. Ich darf ein Auto haben, ich darf ein Haus haben, ich darf Verschiedenes haben. Das Problem ist, dass die hier in dieser Situation mit falschen Motiven an die Dinge gegangen sind. Ein Beispiel. Wenn junge Leute zu mir kommen und die wollen einen Partner vorstellen und sagen, ja, wir wollen zusammen sein, wir wollen heiraten. Die Frage ist, habt ihr schon gebetet darüber? Wem soll ich heiraten? Eine große Frage. Die Frage ist erst, soll Gott mitentscheiden? Oder ist das nur meine Wunsch? Meine Wunsch. Eigentlich muss Gott dafür entscheiden. Wenn ich an meine Ehe denke, das war auch der Fall damals. Ich habe vieles darüber gebetet. Herr, wem willst du? Ich hatte dieses vor Gott gebracht und er hat die Antwort gegeben. Das ist so wichtig. Eine andere Frage, soll ich ein Haus bauen oder soll ich mieten? Ist Gott gefragt oder gehe ich nach meiner Lust? Meine Träume, weil wir haben alle Träume. Aber die Träume müssen auch von Gott bestätigt werden. Der Mensch ist heute nicht in die Lage, leider, sich in den Hintergrund zu stellen. Und das große Ich kommt auch in die Gemeindeleben sehr in den Vordergrund. Und das spielt, wie gesagt, überall ab. Ein Beispiel. Ich habe oft gehört, ich habe so lang irgendwas gemacht und jetzt soll jemand anderes das machen. Ich gebe auf. Ich habe satt damit. Immer all das zu machen, jemand anderes kann das machen. Oder ich habe satt mit solchen zu arbeiten, die nicht das machen, wie ich so denken. Dieser Gedanke ist nicht geistlich. Eine Frage, die ich mich stellen soll in so einer Situation, wem diene ich? Wem dienen wir? Mich selbst oder diene ich dem Herrn? Mein Dienen soll nicht um mich drehen, aber es muss um den Herrn drehen. Alles, was ich mache. Durch die Jahre muss ich sagen, ich habe mit schweren Menschen manchmal gearbeitet. Und da war ein Kampf. Wenn ich zurückdenke an manches, ich denke, wie haben wir das überstanden? Aber ich muss sagen, Gott schenkt Gnade, wenn wir bereit sind, nicht uns selbst im Wege zu stellen und den Herrn wegen ihm, das ist das, was wir machen, wir dienen ihm, egal was ich fühle. Und ich muss sagen, manchmal bin ich erschrocken, wie Gläubigen sich benehmen. Ihre Motive sind, ihre Lust zu erfüllen und damit haben die Gott ausgelassen. Und das ist leider oft die Situation. Die Gemeinde hatte dasselbe Problem wie damals, weil wir Menschen sind mit sündigen Herzen. Es hat sich nicht verändert. Wir haben alle sündige Herzen. Wir müssen lernen, uns dem Herrn untertan zu werden und nicht mit mein Ich in den Vordergrund zu stellen. Ihren Leben waren geistlich fruchtlos. Und wir bringen wenig Frucht, wollte ich sagen, wenn wir so leben. Weiter an Vers 2. Die wollen nicht zu Gott schauen und hatten keine Frieden. Wir wollen Frieden haben, aber die hatten keine. Die haben nicht Gott gefragt, als die ihre Wünsche erfüllen wollen. Das Wichtige war, dass die nach ihre eigenen Wünsche gingen und das muss auf jeden Fall durchgeführt. Ein Beispiel wieder. Oft haben wir eine Sache durchgedacht und fast vorbereitet. Und was ist dann? Am Ende stehen wir da und dann denken wir, haben wir überhaupt Gott davon gefragt? Wie viele Sitzungen habe ich drin gesessen in verschiedene Gruppen, verschiedene Gemeinden und so weiter, Vereine, wo wir eine Menge Sachen durchdenken und dann am Ende sagt einer, haben wir Gott gefragt darüber? Das ist die Sache. Haben wir Gott gefragt? Er sollte gefragt werden. Er will uns führen. Er muss damit einverstanden sein. Und wenn alles um mich dreht, kann der Herr nicht segnen. Und so ist es, wenn eine Person nicht erreichen kann, was er so wünscht, dann gibt es Streit und Kampf. Und dann, was der Herr Wersch sagte vor ein paar Wochen, ist, dann ist man zornig. Das ist, wo der Zorn herkommt. Ein anderes Beispiel. Oft, das war vorher in Worte gesagt, das wird dann ausgesagt mit Worte. Und eigentlich ist das nur ein Rauchwolke, zu abzustecken, was die vorhaben, was wirklich im Herz ist. Das wollen eine nicht so offenbaren. Es ist nur eine Wolke, wo wir uns hinterstecken. Ich will das, was ich will, und es interessiert mich nicht, was die anderen denken. Meinungen können so in Sturheit gesetzt werden, dass nur wir richtig sind. Das ist ein großes Problem, die ich und wir alle haben. Und so, wenn wir an Konflikten denken, zum Beispiel eine der größten Sachen heute, was wir sehen, die Zahl von Ehen, die auseinandergehen. Warum kommt das so? Weil es Konflikte gibt. Ehekonflikten, die Familienkonflikten, die Arbeitskonflikten und so weiter. Alle diese Dinge sind Ergebnisse von Leuten, die nicht ihre eigenen Lüste oder Wünsche erfüllen können. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich denke oft, Ehe gehen auseinander, weil das ist so oft, dass die denken nur an sich. Der Partner denkt nur an sich und der andere ist total vergessen. Die Kinder werden vergessen. Alles ist nur gemacht, weil ich will irgendwas haben. Es geht nach meinen Bedürfnissen, meine Rechte. Ich muss zurückdenken an meine Mutter. Meine Mutter war kirchlich, aber sie war nicht wiedergeboren, so viel ich weiß. Diese Sache habe ich nicht sehen können, als sie starb und so weiter. Aber sie war immer in der Kirche und sie hat eine feste Überzeugung, dass trotz allem, wenn sie verheiratet ist, sie ist verheiratet bis Lebenende. Das war ihre Gedanken, weil sie so gelehrt war. Sie war so erzogen und so weiter. Und als sie meinen Stiefvater geheiratet hat, sie war ihr ganzes Leben zu ihm treu. Und ich muss, wenn ich zurückschaue, ich dachte, Mensch, der Mann war schlimm manchmal. Ich habe ihn leider als Jugend gehasst und später habe ich mich entschuldigt dafür. Aber er war ein Trinker und es gab oft Momente in unserer Familie, wo es nicht schön war. Aber ihr ganzes Leben war sie treu. Wie kann das so sein? Warum? Weil sie gelehrt war, die Ehe ist nicht eine Sache, die nur für ein paar Jahre machen und wenn es mir nicht gut geht, dann steige ich aus. Sie hat gesagt, nein, das ist von Gott gesehen als eine Sache, die das Leben lang geht. Und ich erinnere mich, als mein Vater starb, ging meine Mutter über zu den Sarg und sie hat ihn geküsst und dann hat sie gesagt, das Leben war schwer. Sie hat es laut gesagt, das Leben war schwer, aber wir haben es zusammen durchgebracht und ich werde dich vermissen. Als ich das gehört hatte, ich dachte, schlucken, weil es war nicht immer so schön. Das war vieles, was sie durchgehalten hat. Ne? Aber wer denkt so? Wer denkt so? Aber es soll so sein. Vers 3 sagte hier was über ihre Gebete. Die waren nicht geantwortet. Und selbst, wenn ihr euch an ihn wendet, werdet eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbende soll dazu beitragen, Erbetende meine ich, sollte dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Die haben gebetet, aber ihre Gebete waren nicht geantwortet. Der Text hier zeigt, der Text ist ganz klar, dass in verwerflicher Absicht, wenn es so gebetet wird, Gott kann nicht arbeiten in unser Herzen und das verantworten auf eine positive Art und Weise. Und so was hier klar ist, die haben für ihre Selbstinteresse gebetet und Gott sagte nein. Gott könnte das nicht segnen. Wo war Gottes Verherrlichung? Gott sollte verherrlicht sein, nicht ich. Und alles hat sich hier in dieser Gemeinde um sich selbst gedreht. In allem, was wir tun, wir sollen Gott verehren. Und dann zu das Letzte hier, Vers 4 bis 6. Hier, die haben sich mit der Welt befreundet. Mit der Welt befreundet. Ihr Treulosen, sagt er, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Freundschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Als Feind Gottes. Ihr Ziel war was? Ihr eigene Lüste zu erfüllen. Wenn wir etwas kultivieren, dann können wir nur kürzlich eine Freude daran haben. Wenn ich nur für mich lebe, auf mein Ich, dann habe ich Probleme. Wenn wir Freundschaft mit der Welt kultivieren, dann tun wir vier Dinge. Und die bringe ich jetzt zum Schluss. Und dann der zweite ist, wir werden Feinde Gottes sein. Die Welt ist Gottes Feind. Und wenn wir die Welt anschließen, sind wir verbunden mit Gottes Feinde. Und dann Vers 5 steht, oder, meint ihr? Die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Hier, dieser dritte Punkt ist, wir werden Objekte Gottes Eifersucht. Gottes eifersüchtig, wenn wir mit die Welt verbunden sind. Er will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm nachgehen und nicht die Welt anschließen. Und so die Schrift sagt hier ganz deutlich, dass Gott ist eifersüchtig auf uns. Das heißt, er will nicht uns mit der Welt teilen. Er will uns ganz haben. So ist Gott. Er hat das Recht als unser Schöpfer. Er will uns ganz haben. Nicht nur, ich kriege die Hälfte und die Welt kriegt die andere Hälfte. Nein, er sagt, er will alles haben von euch. Und dann der letzte ist Vers 6. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderes Maß. Er heißt ja in der Schrift, den Hochmutigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gierig von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und so hier in dieser Vers 6 steht's praktisch, und das ist der vierte Punkt hier, wir werden Objekte Gottes Züchtigung. Gott bittet, dass wir treu sein werden, ihm verherrlichen. Und wenn wir treu bleiben, dann wird seine Gnade uns täglich begleiten. Gnade und darunter zu leben, ist ein reicher, reicher Segen. Aber wenn wir nicht treu sein werden, dann muss Gott Dinge tun, uns zurückzubringen. Und er bringt dann Schwierigkeiten in unser Leben, so dass wir uns umdrehen. Das ist der Wirkung, wie Gott so entschieden hat, uns zurückzuziehen. Und er tut das oft. Es steht in der Schrift, ich habe das in einer Bibelstunde erlebt, wo es steht in der Schrift, dass wenn wir nicht von Gott seine Züchtigung erleben, dann gibt es ein ganz schreckliches Wort, da, wo es steht, wir sind Bastarde, so nennt Gott das. Das heißt, unehrliche Kinder. Dann ist unser Glauben ein Lügen. So sagte die Schrift. So, wenn wir nicht treu sein werden, dann muss er Dinge tun, uns zurückzudringen. Und wenn das passiert in unserem Leben, dann sei dankbar, wenn was geschieht, wo Gott uns dann versuchte zu korrigieren, weil wenn wir nur machen können, was wir wollen, dann das heißt, wir sind nicht richtige Kinder Gottes, weil Gott geht nicht an denen, die ihm nicht gehören. Und Israel ist ein gutes Beispiel davon, wie oft sie Gott untreu waren und Gott hat sie sehr oft bestraft. Aber was ist passiert? Sie kam zurück, sie hat Buße getan. Und als Buße getan war, sie hat wieder Gnade Gottes erlebt und groß. Und das erleben wir jetzt in dieser Sache mit Nehemia, wie Gott so gnädig war mit Israel, trotz ihrer riesigen Sünde. Und so ist er auch mit uns. Und so, als wir zu Ende kommen jetzt mit diesen 6 Versen hier, das ist eine Ermahnung für uns alle. Ich habe jetzt heute Morgen nicht hier das gebracht, weil ich sage, dass wir haben viele Streitigkeiten und viele Unruhe und so weiter. Ich sage, das ist eine Botschaft, die an jede Gemeinde, jeder Christ gehen soll, als eine Ermahnung, dass es nicht sein soll. Und wir sollen aufpassen, weil dies sind praktische Dinge hier, die uns gegeben sind, so dass wir in Frieden und so dass wir mit Gottes Segen weiterleben können. Und damit möchte ich schließen und danken. Lass uns jetzt beten.